Deutschlandfunk. Kontrovers.
Mit Christine Heuer im Studio. Herzlich willkommen im Rahmen von Deutschlandfunk, der Vormittag, zu unserem Journal am Vormittag, das Sie montags eigentlich als kontrovers kennen und das Sie heute eben erstmals im Rahmen unserer Sendung Deutschlandfunk, der Vormittag hören. Wer sich jetzt erst eingeschaltet hat, der Deutschlandfunk informiert Sie auch in der Corona-Krise natürlich aktuell umfassend, fundiert und kompetent über alle wichtigen Themen, übrigens auch jenseits von Corona. Damit wir das aber auch in der Corona-Krise verlässlich und flexibel tun können, passen wir vorübergehend unser Programmschema an die Krise an. Das heißt konkret, wir bündeln die Informationen, die wir Ihnen in normalen Zeiten in vielen verschiedenen Sendungen anbieten, nun bis auf Weiteres zunächst bis zum Ende der Osterferien in weniger, dafür aber längeren Sendestrecken. Gerade eben hören Sie die Sendung der Vormittag, die es ab heute werktäglich von 9 bis 12 Uhr gibt. Die Sendungen danach heißen der Mittag, der Kulturnachmittag, der Abend und der Kulturabend. Das genaue Sendeschema finden Sie auf unserer Website deutschlandradio.de und wir werden Sie natürlich im Laufe des Tages auch immer wieder über die neuen Sendeformate und ihre Inhalte informieren. Außerdem bieten wir Ihnen einen neuen Corona-Newsletter an und ebenfalls neu ab heute um 16 Uhr abrufen. Den täglichen Podcast Coronavirus – Alltag einer Pandemie. So, das alles vorausgeschickt. Jetzt also im Rahmen von Deutschlandfunk der Vormittag unsere Live-Diskussion mit Hörerbeteiligung. Deutschland ist im Ausnahmezustand. Gestern haben Bund und Länder neue Maßnahmen beschlossen. Keine Ausgangssperre. Man darf noch raus zum Arbeiten, Einkaufen, zum Arzt und auch um sich an der frischen Luft zu bewegen. Allerdings gilt ein Kontaktverbot. Familien und gemeinsame Haushalte dürfen noch zu mehr als zwei Menschen in die Öffentlichkeit. Sonst aber gilt ab sofort, im öffentlichen Raum darf man höchstens noch zu zweit gemeinsam unterwegs sein. Das gilt vorerst bis zum Ende der Osterferien. Was bedeutet das für die Bürger? Wie kann der Staat es umsetzen? Wie gut hilft das Kontaktverbot gegen die Ausbreitung von Covid-19? Welche wirtschaftlichen Folgen haben die Krisenmaßnahmen für Arbeitnehmer, Unternehmen, die Volkswirtschaften und die Weltwirtschaft? Unser Thema heute, Coronavirus. Bekommen wir die Seuche in den Griff? Wir diskutieren mit Experten aus der Politik, der Virologie und der Wirtschaft, um möglichst viele Aspekte abzudecken und Ihre Fragen zu beantworten. Unsere Gäste, alle von zu Hause oder ihren Büros zugeschaltet, sind Professor Peter Bofinger, Ökonom an der Universität Würzburg, ehemaliger Wirtschaftsweiser. Guten Morgen, Herr Bofinger.
Guten Morgen.
Professor Dr. Alexander Kekulé, Virologe, Direktor am Institut für medizinische Mikrobiologie an der Universität Halle, ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Kekulé.
Guten Morgen.
Und Armin Schuster, der Politiker in unserer Runde, CDU-Obmann im Innenausschuss des Deutschen Bundestags. Guten Tag, Herr Schuster. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen, Beobachtungen, Anregungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte diskutieren Sie mit, rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Beides wiederhole ich noch einmal. Die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen mit Ihren Fragen und Anregungen, 00800 4464 4464 und die Mailadresse ist kontrovers@deutschlandfunk.de. Und es hat heute besonders viele Anrufe auf unserem Anrufbeantworter gegeben. Hören Sie hier eine Auswahl.
Guten Morgen, Schulz, Darmstadt. Mit den Maßnahmen, die zwar richtig sind, können wir das Virus nur verlangsamen. Viren sind nicht so einfach zu bändigen. Und die andere Frage ist, wie lange halten wir das durch? Wie viele Wochen können wir die Kinder zu Hause einsperren? Und wann kommt der totale Kollaps unserer Wirtschaft?
Holger Goethe aus Reutten. Ich finde die gestern von den Ländern und vom Bund getroffenen Maßnahmen unzureichend und vor allem höchst unsolidarisch, weil ich mir die Frage stelle, was ist mit den Kollegen, die auf Baustellen arbeiten, die in Schlossereien arbeiten, auf Werften, in Produktionshallen, in Verteilerzentren, die überhaupt nicht geschützt sind.
Kornteuer in Koblenz. Ich habe zwei Fragen. Wie lange bleibt ein Virus am Leben, wenn es einmal an der Lenkstange eines Einkaufswagens klebt. Zweite Frage, ist eine Übertragung des Virus zwangsläufig, wenn man als Gesunder mit einem Corona-Infizierten zusammenkommt?
Uwe Roschinski, Beckum, Nordrhein-Westfalen. Ich denke schon, dass wir die Seuche in den Griff bekommen. Trotzdem muss man sagen, dass Deutschland, die EU versagt haben. Kein Land hat seit 1981, als HIV und Borreliose aufkamen, oder später 2003 SARS aufkam, dafür Sorge getragen, einen Notfallplan zu erstellen und Rückhalt für Sicherungsartikel für die Bevölkerung bzw. Ärzte und Kliniken und dergleichen.
Paul Seifner in Bocking. Macht es Sinn, wenn man die Straßenkleidung in der Wohnung, ob man die wechselt?
Edith Ertel aus Berlin. Halten sich die Viren auch auf Zeitungspapier auf und wie lange?
Monika Gödecke aus Celle. Ich würde mir wünschen, dass mal Hinweis kommt, wenn es im Internet zentrale Informationsplattformen gibt, bundesweit und oder auf die Länder bezogen.
Marinkovic aus Berlin. Ich würde gerne wissen, ob man sich auch oral infizieren kann. Zum Beispiel jemand, der die Pizza eingepackt hat, krank war und beim Sprechen kommen Tröpfchen rauf. Das wollte ich mal wissen, ob man sich auch so anstecken kann.
Also ziemlich viele, auch schon sehr konkrete Hörerfragen heute auf unserem Anrufbeantworter. Wir werden sicher viele davon aufgreifen und es werden sicher auch noch mehr Fragen dazukommen. Ich möchte beginnen, Alexander Kekulé, der Virologe, mit Zahlen, die Reuters heute versendet hat. Die sind bisher nur von Reuters, hören wir. Danach sollen die Infektionen in Deutschland laut Robert-Koch-Institut gestiegen sein auf 22.672 und es soll 86 Corona-Tote in Deutschland geben. Zum Vergleich, das sollen am Samstag noch 55 gewesen sein. 55 Tote gegenüber 86 und 22.672 Infektionen im Vergleich zum Sonntag, also zu gestern, 18.610. Wie muss man diese Zahlen einordnen?
Ja, wir haben nach wie vor bei den Zahlen einen sogenannten exponentiellen Anstieg. Das heißt also, wir sind in einer Phase dieser Pandemie oder des lokalen Ausbruchs der Pandemie, wo wir praktisch völlig unkontrolliert eine Virusvermehrung haben. Das erkennt man an verschiedenen Parametern. Ein klassischer, der jetzt bei diesem sogenannten Covid-19 verwendet wird, ist, wenn die gemeldeten Zahlen sich in einem Zeitraum von 2 bis 3 Tagen, Mittelwert 2,5 Tagen, verdoppeln, dann ist man definitiv in dieser exponentiellen Phase, wo die Pandemie also außer Kontrolle ist, kann man sagen. Und das ist zurzeit in Deutschland der Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass das natürlich ein Blick in die Vergangenheit ist, aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste ist, dass natürlich die Erkrankung 5 Tage dauert, bis sie ausbricht. Die sogenannte Inkubationszeit ist 5 Tage. Dann dauert es normalerweise noch 2, 3 Tage, bis der Patient identifiziert wird und quasi positiv getestet wird. Und da muss das Ganze auch noch ans Robert-Koch-Institut gemeldet werden, sodass wir also so grob gesagt etwa 10 Tage in die Vergangenheit schauen, vielleicht sogar 12 Tage beim Robert-Koch-Institut. Das ist meines Erachtens auch eine kleine Peinlichkeit, dass die Johns Hopkins University in Baltimore, die nun nicht ganz um die Ecke von uns ist, immer die aktuelleren und besseren Zahlen hat. Da darf ich mal vorlesen, dass wir statt der 86 Toten, die das RKI heute meldet, laut Johns Hopkins schon 94 Tote haben in Deutschland, also immerhin 10% mehr dort. Und zweitens, die gemeldeten Fälle sind auch nicht 22.672, also die gemeldeten beim RKI sondern bei Johns Hopkins sind es 24.873. Das heißt also, die Zahlen sind schon wesentlich höher.
Also es ist noch viel schlimmer, als wir es angenommen hatten.
Es ist etwas schlimmer, aber man kann vielleicht auch Folgendes sagen, diese sozialen Distanzierungsmaßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, das ist ja noch nicht so lange her, dass wir das machen oder so konsequent machen, die zeigen sich eben deshalb, weil das ein Blick in die Vergangenheit ist, noch nicht. Also da würden wir erwarten, dass das aus den gleichen Gründen frühestens in 10 Tagen, eher dann so in 20 Tagen messbare Erfolge zeigt.
Und dann kann man hoffen, dass die Zahlen ein bisschen sinken oder jedenfalls nicht mehr so stark ansteigen.
Ich gehe fest davon aus, dass die runtergehen. Das ist fast ausgeschlossen, dass man mit so extremen Maßnahmen kein deutliches Sinken der Zahlen hinbekommt.
Armin Schuster von der CDU, Alexander Kekulé, den wir hier in der Sendung haben, der hat eigentlich in der ganzen Zeit, die wir uns mit dem Thema Corona beschäftigen, immer wieder frühzeitig Maßnahmen gefordert. Die wurden dann erstmal nicht umgesetzt und dann hat die Politik das eigentlich in der Regel immer 2 Wochen später ungefähr nachgeholt. Hat die Politik am Anfang wichtige Zeit vertrödelt?
Naja, wir haben natürlich keinen Spezialisten im Deutschen Bundestag, auch nicht in der Bundesregierung, in der Wirklichkeit jetzt, sagen wir, von dem Niveau von Herrn Professor Kekulé, und deswegen lassen wir uns beraten.
Ja.
Das wird aber wahrscheinlich der Professor zugeben, dass diese Beratung auch nicht ganz sicher war. Was jetzt richtig ist, dass die Experten sich auch nicht ganz einig waren, was richtig ist. Und das habe ich auch persönlich erlebt. Also so klar, wie jetzt Herr Kekulé es gesagt hat, war das nicht bei allen. Manche haben auch ihre Meinung revidiert, auch wirkliche Kapazitäten. Und deswegen haben wir zu spät gehandelt, ja. Aber ich werbe auch dafür, dass wir natürlich mit einer Pandemie diesen Ausmaßes auch unsere ersten Erfahrungen sammeln.
Peter Bofinger, die Frage an den Ökonomen. Die Bundesregierung versucht, alle möglichen Hilfsmaßnahmen aufzulegen für Arbeitnehmer, für Solo-Selbstständige, für Unternehmen, für große Unternehmen, für die Volkswirtschaft insgesamt, irgendwann vielleicht auch für die Banken und den Euro. Es wird also sehr viel Geld rausgehauen. Handeln wir da im Moment angemessen rechtzeitig?
Ja, ich denke, die Bundesregierung hat ja schon vor 1,5 Wochen diese Bazooka angekündigt, also die sehr weitreichenden Liquiditätshilfen für Unternehmen. Wichtig ist ja auch, dass das Kurzarbeitergeld sehr flexibel jetzt gehandhabt wird. Das ist ja ein ganz wichtiges Instrument, das eben dazu führt, dass die Unternehmen von Arbeitskosten entlastet werden. Wir haben Steuerstundung, also ist eine ganze Menge schon bereits entschieden worden. Und es werden ja heute auch weitere Maßnahmen noch verkündet, insbesondere ja einen Fonds, mit dem Solo-Selbstständige, Freiberufler flexibel an Geld kommen. Also ich glaube, die gute Nachricht ist schon, die Bundesregierung macht eine ganze Menge. Und was ja auch wichtig ist, was ja viele Leute vielleicht ja auch fragen, kann sich der Staat das denn leisten? Hat er denn genug Geld dafür? Und da ist die gute Nachricht, dass der Schuldenstand Deutschlands im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrig ist, unter 60%. Das heißt, der Bund und das Land Deutschland insgesamt kann große finanzielle Summen stemmen, ohne dass die geringsten finanziellen Restriktionen da sind. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Nachricht. Denn was wir ja machen mit den ganzen Maßnahmen, ist, dass wir die Wirtschaft in eine Art künstliches Koma versetzen. Und dieser Patient muss jetzt eben ausreichend künstlich ernährt, künstlich beatmet werden durch den Staat. Der muss die Mittel zur Verfügung stellen. Und ich glaube, er kann das. Und damit, glaube ich, kann man bei einer Dauer dieses Komas, würde ich sagen, von 1 bis 2 Monaten auch dafür sorgen, dass der Patient ohne größere Schäden dann wieder aus diesem Koma erweckt werden kann.
Gutes Bild, passt. Danke, Herr Bofinger. Wir kriegen gerade eine Meldung rein. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, der Präsident dort, der sagt in diesen Minuten, Zitat, wir sehen den Trend, dass sich die exponentielle Wachstumskurve abflacht. Herr Kekulé, was bedeutet das?
Ja, das ist das, was ich gerade vorhergesagt habe. Es ist so, dass man natürlich durch radikale Maßnahmen, vor allem das Social Distancing, diese soziale Distanzierung, die wir ja jetzt machen, da muss man einfach was sehen.
Und jetzt schon. Ich hatte Sie so verstanden, ja, dass das erst später kommen kann.
Also den richtigen Effekt sehen wir, den Effekt von dem, was wir jetzt im Moment machen, sehen wir ungefähr in 10 Tagen. Vielleicht auch erst in 2, 3 Wochen. Den Effekt von dem, was wir vor 2 Wochen gemacht haben, da waren wir ja auch schon aktiv, zumindest die Bürger selber haben was unternommen, den sehen wir jetzt. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Zeichen, wenn das da was passiert, dass die Bürger in Deutschland schon damals, als es ja nur so auf freiwilliger Basis war und auf der Grundlage von Aufrufen, dass die damals schon angefangen haben, ihr Verhalten zu ändern. Es liegt sicherlich auch daran, dass wir am Anfang natürlich so eine Art Booster-Effekt hatten, durch die eingeschleppten Infektionen aus Italien. Da ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich dafür war, die Schulen zu schließen, aus dem Grund, und was da nicht gemacht wurde, mit der Folge, dass natürlich am Anfang das ganz enorm hochgekocht ist. Und auch durch den Karneval im Rheinland hatten wir so zwei so Initialzündungen. Und dieser Anfangseffekt, ich nenne es mal Booster-Effekt, der lässt jetzt nach. Deshalb ist es ein gutes Zeichen, dass es nachlässt, aber noch nicht das, was wir hier sehen wollen durch die aktuell ergriffenen Maßnahmen. Mhm.
Coronavirus, bekommen wir die Seuche in den Griff, ist heute unser Thema in unserer Diskussion mit Hörerbeteiligung. Und ich hatte eingangs gesagt, wir versuchen heute möglichst viele konkrete Fragen in die Sendung reinzuholen. Und das machen wir jetzt. Frau Büttner hat uns angerufen aus Stuttgart. Guten Morgen.
Guten Morgen, hier ist Büttner. Ich bin 79 Jahre alt, mein Mann auch 79 Jahre. Mein Mann hat eine Spenderniere. Und ich frage nach, können wir uns jetzt noch gegen Pneumokokken impfen lassen?
Ja, das ist
meine zweite Frage wäre, unsere Tochter kommt in den nächsten Tagen aus Mexiko zurück. Sie benutzt Flugzeug, Bahn, S-Bahn und so weiter, ist erwachsen und kommt in unseren Haushalt. Wie soll sie sich verhalten? Wie können wir uns verhalten? Mhm. Also das sind meine zwei wichtigen Fragen.
Mhm. Zwei gute, konkrete Fragen. Frau Büttner, haben Sie vielen Dank dafür. Und die gehen an Alexander Kekulé. Ich erweitere das mal und sage, also bei Vorerkrankungen macht da eine Pneumokokkenimpfung im Moment noch Sinn. Und es gibt ja viele Urlauber oder Leute, die im Ausland arbeiten, die jetzt zurückkommen müssen nach Deutschland. Wie müssen die sich verhalten, damit die nicht weiter zur Infektionsausbreitung beitragen?
Ja, also zur ersten Frage der Impfungen. Da gibt es ja die Pneumokokkenimpfung und zum Teil auch die Influenza-Impfung, die noch empfohlen wird. Ich mache ja tatsächlich beim MDR inzwischen auch einen eigenen Podcast dazu. Und da hatte ich beim letzten Mal erklärt, ich würde selber hier mit unter Vorbehalt die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sehen, weil meiner Meinung nach diese bisher noch empfohlenen Impfungen immer den Nachteil haben, dass man wegen einer Angelegenheit, die jetzt nicht dringend ist, zum Arzt gehen muss. Und Arztpraxen sind einfach ein gefährlicher Ort in diesen Tagen. Das hängt damit zusammen, dass die Regierungen der Länder es versäumt haben, für die Arztpraxen ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Die Ärzte können sich selbst nicht schützen, auch ihre Patienten nicht schützen. Und darum kenne ich viele Fälle von Ärzten, die also infiziert sind und ihr Praxispersonal infiziert ist. Und da wird es in der Zukunft noch mehr geben, die da zutage treten. Deshalb würde ich wirklich raten, ganz grundsätzlich, wann immer Sie es vermeiden können, in eine Arztpraxis zu gehen, sprich zum Beispiel auch Zahnärzte, die eine ganz große Risikogruppe sind, dann vermeiden Sie das. Und es steht natürlich, wenn wir uns alle jetzt sowieso praktisch in freiwillige Quarantäne, der Ausdruck ist nicht ganz richtig, aber ich sag mal in Quarantäne begeben, dann wird man ja auch keine Pneumokokkeninfektion und keine Influenza sich holen, sodass meines Erachtens da die Risikoabwägung eindeutig gegen die Impfung im jetzigen Zeitpunkt spricht. In Klammern, die Bundeskanzlerin hat das scheinbar nicht gehört.
Aber die hatte vielleicht den Arzt auch zu Hause.
Sie hat sich impfen lassen.
Ja.
Und ist jetzt in Quarantäne.
Ja.
Das andere ist
die Urlauber,
Die Urlauber. Also da haben wir das Problem, dass ich auch hier sagen würde, diese sogenannten Risikogebiete, die das Robert-Koch-Institut seit vielen Wochen immer wieder neu fortschreibt, das würde ich mal vorsichtig ausgedrückt nicht zu ernst nehmen. Wir wissen tatsächlich nicht, wo das Virus sich besonders ausbreitet. Es hat keinen Sinn, immer die Regionen, die besonders gute Tests machen, besonders viel messen und die das besonders gründlich melden, dann als Risikogebiete auszuweisen. Bei Mexiko zum Beispiel haben wir gar keine Vorstellung, was da los ist. Wir wissen auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass die Dunkelziffer von Infektionen enorm hoch sein muss. Das heißt also, grundsätzlich ist jeder, der aus dem Ausland kommt, wenn er jetzt nicht gerade in Grönland Urlaub gemacht hat oder am Südpol, so jemand ist grundsätzlich natürlich ein möglicher Infektionsträger. Andererseits muss man das auch relativieren. Das Gleiche gilt ja für jemanden, der aus dem Rheinland kommt oder aus Süddeutschland. Und deshalb würde ich jetzt da mal nicht zu viel Aufregung in so einem Haushalt walten lassen, wenn es ein Familienangehöriger ist. Nehmen Sie den einfach auf, auch wenn da Risikopersonen leben. Es hat meines Erachtens keinen Sinn, jetzt den Normalbürgern zu erklären, wie man innerhalb eines Haushalts so eine Art Separierung durchführt. Das wäre zu komplex, zu kompliziert und das würde auch sozusagen die Bedrohung, die da im Raum steht, jetzt nicht rechtfertigen.
Wir haben eine Hörer-Mail bekommen mit der Frage, ab sofort sind Ansammlungen von mehr als 2 Personen in Deutschland verboten, nur für den öffentlichen Nahverkehr und für die Deutsche Bahn, wo definitiv stets mehr als 2 Menschen beieinander sind, scheint das nicht zu gelten. Die Bahn fährt munter weiter. Sind die Maßnahmen da tatsächlich so sehr aus einem Guss, wie sie sein müssten, Armin Schuster?
Also ich sehe jetzt bei dem Thema Fliegen oder Bahn gar keine andere Möglichkeit, als das so, das muss man ein bisschen pragmatisch sehen, dass da 2 zusammen sitzen oder mit einem Platz dazwischen frei. Aber jetzt zu sagen, okay, ich habe hier einen Waggon mit 40 Leuten, das ist verboten, dann müssten wir den ganzen Zugverkehr einstellen. Ich glaube, dieser Mindestabstand, den man halten soll von 1,5 bis 2 Meter, wenn man das beachtet, dann ist so leer, wie die Bahnen heute sind, das glaube ich möglich. Also das würde ich jetzt pragmatisch handhaben.
Also da soll man selber ein bisschen aufpassen einfach.
Ich muss nach Berlin und wenn ich jetzt Hörer wäre, würde ich den Professor Kiguli auch fragen, soll ich machen, Autofahren, Zug oder fliegen?
Was würde Herr Kekulé antworten?
Also ich sehe es genauso wie der Herr Schuster. Also wir müssen in jede Krise und fast, das ist ja schon fast eine Katastrophe, die sich anbahnt, erfordert einfach Improvisationstalent und auch den Mut zur Improvisation und zum Kompromiss. Und hier ist es genau so, dass klar könnte man das runterdeklinieren, dass das suboptimal ist, aber mit dem Abstand in den Bahnen und im Flugzeug geht das schon. Man soll sich halt nicht ständig ins Gesicht fassen oder am besten gar nicht ins Gesicht fassen unterwegs. Und so eine Art Face-to-Face-Kontakt, also von Gesicht zu Gesicht, würde ich vermeiden, zumindest auf einem Abstand von 2 Metern. Ich glaube, mit so einer Rahmenbedingung kann man natürlich noch mit der Bahn fahren oder auch mit dem Flugzeug.
Coronavirus, bekommen wir die Seuche in den Griff? Heute unser Thema in der Diskussion mit Hörerbeteiligung. Wir haben 3 Experten eingeladen, ihre Fragen zu beantworten. Peter Bofinger, Ökonom an der Uni Würzburg, Alexander Kekulé, Virologe aus Halle und Armin Schuster. Das ist der CDU-Obmann im Innenausschuss. Und ich würde gerne eine Frage an Herrn Bofinger stellen. Die stelle ich jetzt selber. Wir haben heute Morgen gehört, der DAX sackte zum Handelsstart heute um 4,84% auf 8.498 Punkte ab. Die Märkte scheinen auf die Bazooka, die die Bundesregierung beschlossen hat, nicht besonders munter zu reagieren, Herr Bofinger.
Ja gut, die Marktreaktionen sind ja oft auch erratisch, panisch und ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Aber es ist so, dass man auch bei der Bazooka noch mehr braucht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt den Unternehmen hilft mit ihren Liquiditätsproblemen. Es ist wichtig, dass man den kleinen Selbstständigen, den Solo-Selbstständigen hilft mit diesen Zuschüssen. Aber wir haben quasi ein großes Loch für die vielen mittleren Unternehmen, die ja jetzt enorme Einnahmeausfälle haben. Und die Kredite sind zwar wunderbar, aber das allein ist natürlich nicht ausreichend, denn meine Verschuldung steigt als Unternehmen und das ist eigentlich keine gute Sache. Und deswegen meine ich, dass der Staat sich dringend Gedanken machen muss, wie man jetzt auch direkte steuerliche Transfers an die Unternehmen gibt, dass eben die Solvenz der Unternehmen erhalten bleibt. Da ist ein Defizit. Ich habe den Vorschlag unterbreitet, dass man Unternehmen, die ja alle jetzt Steuervorauszahlungen schon für das Jahr 2019 gemacht hat, dass man ihnen einen bestimmten Betrag dieser Vorauszahlung als negative Steuer gibt. Sagen wir mal 25% dessen, was an Vorauszahlung gemacht wird, bekommen die Unternehmen vom Finanzamt zurück als Transfer, nicht als Kredit. Und was man dann ja machen kann, ist, dass man bei der Steuererklärung 2020, das dauert ja noch ein bisschen, man dann feststellt, dass das Unternehmen gar keine Gewinneinbuße hat oder nur eine geringe Gewinneinbuße, dass dieser direkte Transfer dann wieder zurückbezahlt werden muss. Also in dieser Richtung direkte Transfers in Form negativer Steuern muss gearbeitet werden, denn die Unternehmensbeteiligung, von denen diskutiert wird, das ist ja vielleicht für die ganz großen Unternehmen denkbar, aber es ist sicher nicht für die mittelständischen Unternehmen eine Lösung und schon gar nicht für die vielen Pizzerien und Restaurants. Da kann sich der Staat ja nicht beteiligen.
Wir haben Herrn Rode, Entschuldigung, Christoph Rode aus München haben wir in der Leitung. Guten Tag, Herr Rode.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Es war in dem Sinne gar keine Frage, sondern es war, ich wollte mal darauf hinweisen, auch Herr Professor Kekulé, den ich auch sehr oft verfolge, ich wollte nur mal die Lanze brechen, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, Herr Söder hat das klar kommuniziert, warum Bayern vorgeprescht ist als Grenzland zu Österreich, zu Tirol und zu Italien. Und ich wollte nur kurz den Eindruck schildern, dass hier wirklich ein sehr hohes Maß an Disziplin, an Einsicht und an Hilfsbereitschaft untereinander entstanden ist. Also Leute wollen sogar in Kliniken helfen. Ich wollte das auch so als psychologische Unterstützung. Aber es geht natürlich aus den Kontaktschutzgründen nicht. Aber ich wollte sagen, die Krise bringt hier durch klare Entscheidungen das Gute in den Leuten hervor. Und ich war auf der Straße und war gestern überall mit dem Fahrrad auf den Plätzen, was ich ja darf. Das wissen die Leute oft auch nicht, dass man spazieren gehen darf und sogar soll. Und dort sind wir auf 3 Meter Abstand in tolle Gespräche gekommen und wir haben uns darüber ausgetauscht, so ungefähr als zeigt sich, dass die Gattung jetzt einen Feind von außen hat, wie als wenn irgendwie eine planetarische Bedrohung durch irgendeinen Asteroiden auf uns zukäme. Also da spüre ich wie nach dem 11. September so ein bisschen eine ganz andere Weichheit, eine ganz andere Sache. Oder ich gebe auch im Supermarkt mal 2 Euro für die Kassiererin und so. Und man achtet jetzt mehr auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und Klimakatastrophe, diese Scherze und Sachen und aufgedunsene Notstände, die werden jetzt durch einen echten Notstand ersetzt. Und da zeigt sich aber, dass wir, ich glaube, lernen und die Leute auch darauf hinweisen, die sich nicht dran halten. Und dann, wenn man sie persönlich hinweist, dann reagieren sie auch meist demütig. Ja. Das wollte ich nur sagen.
Ja.
Also die Frage an Herrn Kekulé ist schon, ich habe mal so ein Bronchial- oder Apnoe heißt das, gelte ich dann als Vorgeschädigter oder mein Lungenvolumen ist sonst gut. Das ist nur als kleine persönliche Frage noch.
Herr Kekulé, ganz kurz bitte zu dieser konkreten Frage von Herrn Rode. Dann würde ich gerne, was er gesagt hat, an Armin Schuster auch nochmal weitergeben.
Ja, also muss ich doch 2 kurze Sachen sagen. Erstens, Sie sind immer, wenn Sie was an der Lunge haben, eine Risikoperson. Passen Sie bitte auf sich auf. Zweitens kann ich nur an der Stelle ganz deutlich sagen, also ich bin sehr froh, dass der bayerische Ministerpräsident das so gemacht hat. Ich habe die Politik in den letzten Monaten ja wirklich oft gescholten. Es waren ja nicht Wochen, sondern Monate, die da die Verzögerungen zum Teil waren. Und hier bin ich sehr, sehr froh und feiere das regelrecht, dass also meine Forderung, dass es eben nicht zu Ausgangssperren gekommen ist, sondern zu einer sehr vernünftigen Lösung, wo wir alle noch raus dürfen im Gegensatz zum Ausland. Das finde ich sehr, sehr gut und betrachte ich auch ein bisschen als einen persönlichen Erfolg.
Danke schon mal, Herr Rode in München und Herr Schuster, die Solidarität in der Gesellschaft wächst, sehr schön beobachtet von unserem Hörer. In der Politik hat man den Eindruck, es gibt so ein bisschen so einen Profilierungswettkampf in der Krise. Ich formuliere das jetzt mal zugespitzt. Ist Markus Söder der beste Kandidat fürs Kanzleramt, den die Union gerade zu bieten hat?
Also darüber möchte ich überhaupt nicht sprechen, weil das ist, ich bin ganz dankbar, dass fast alle Parteien mal das parteipolitische Klein-Klein beiseite lassen. Wir sollten es unionsintern auf jeden Fall. Ich komme auch aus dem süddeutschen Land, aus Baden-Württemberg. Bin dankbar, dass der letzten Sonntag, für mich eine Woche zu spät, aber immerhin das Thema Grenzen in den Griff gekriegt haben, weil wir eben diese Nähe haben zum Elsass, zur Schweiz, zu Italien und zu Österreich. Dass der Föderalismus in solchen krisenhaften Situationen nicht mehr 100% leistungsfähig ist, das würde ich nicht gern jetzt diskutieren. Das würde ich gerne schon seit Jahren in ruhigen Zeiten diskutieren, aber ich darf es nicht, weil dann wollen alle nicht. Jetzt kommt es darauf an, eine Krise zu lösen und nicht fundamentale Diskussionen über Föderalismus zu führen. Jetzt bin ich eigentlich dankbar, dass Leute wie Thomas Strobel, Söder, Hans voranschreiten. Ein letztes noch großer Wunsch von mir, der sich hier wieder beweist. Ich glaube, dass der Bund, wenn er sich besser koordinieren wollte in solchen Krisen, dringend einen Bund-Länder-Krisenstab in solchen Situationen bräuchte. Ich glaube, das Telefonschalten wie gestern zwischen Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, die kannst du nicht andauernd machen. Ich würde mir wünschen, wir hätten für so etwas jetzt einen Bund-Länder-Krisenstab, der 24 Stunden gemeinsam arbeitet. Dann kann man unterschiedliche Wege gut koordinieren. Und dann hat der Föderalismus auch eine Stärke. Da kann Bayern ruhig mehr tun als im Moment Mecklenburg. Wenn sie es aber zu 17 vereinbaren würden, praktisch Tag für Tag, und die Ministerpräsidenten das als Instrument benutzen würden, wären wir wohler.
Ich höre Herrn Kekulé im Hintergrund, der, glaube ich, dazu noch was sagen möchte. Scheint nicht zu stimmen. Wir haben Frau Launhardt aus Wedemark in der Leitung. Guten Morgen, Frau Launhardt.
Schönen guten Morgen. Vorab zu meinem Vorredner. Die Klimakrise ist kein unechter Notstand. Aber deshalb rufe ich natürlich nicht an, sondern mich treibt eine ganz andere Sorge um. Und da wende ich mich in Sonderheit an Herrn Professor Bofinger. Die Bundesregierung will ja beschließen, dass großen Unternehmen geholfen wird, falls ausländische Haifische und Heuschrecken plötzlich bei denen auf der Matte stehen. Das ist natürlich auch ganz richtig. Aber was man gar nicht auf dem Schirm hat, nach soweit ich das übersehe, sind unsere Start-ups. Und die sind ja viel gefährdeter. Denn da stehen die Betreffenden im In- und Ausland ständig auf dem Sprung. Und die sind in dieser Krise bei Liquidität oder Illiquidität oder einem ausfallenden Mitarbeiter viel stärker gefährdet. Nun kann man sagen, das wäre ja nicht so schlimm, wenn so ein Unternehmen dann übernommen wird. Ist es doch, weil wir wissen aus der wirtschaftshistorischen Erfahrung, dass solche Übernahmen, und da haben wir bei Ostdeutschland und der Treuhand ein schreckliches Beispiel, oft nur übernommen werden, um das entsprechende Know-how aufzukaufen und diese Dinge platt zu machen.
Frau Launhardt, lassen Sie Herrn Bofinger jetzt kurz mal dazu bitte zu Wort kommen. Wenn ich das versuche zu bündeln, dann sagen Sie, man muss nicht nur den Großen helfen, man muss auch den kleinen und den neuen Unternehmen helfen. Verstehe ich das richtig?
Besondere, weil die viel gefährdeter sind. Und solche Unternehmen sind ja im Prinzip unsere Zukunft in der Wirtschaft.
Ja.
Und das wird außer Acht gelassen.
Lassen Sie Herrn Bofinger bitte kurz was dazu sagen, Frau Launhardt.
Ja. Ich wünsche mir, dass diese Ansicht, die wir so lange verfolgt haben, der Markt regelt alles, endlich auf den Prüfstand kommt.
So, nun Peter Bofinger dazu.
Ja, die Einsicht wird ja immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Aber Sie sagen ja das, was ich auch schon gesagt habe, wir haben eine gewisse Lücke. Wir haben jetzt die Idee, dass der Staat sich an den großen Unternehmen, sehr großen Unternehmen beteiligt. Wir haben jetzt diese Zuschüsse für die kleinen Unternehmen, ganz kleinen Unternehmen, und es fehlt was zwischendrin. Die Liquiditätshilfen sind natürlich ein wichtiger Beitrag, weil ich dann zunächst mal jetzt über die Runden komme kurzfristig. Aber wie ich das schon sagte, man muss sich überlegen, gerade für Start-ups, auch für mittlere Unternehmen, wie kann man denen jetzt die ausfallenden Einnahmen ersetzen, nicht als Kredit, sondern eben als Transfer, dass die Bilanzen dieser Unternehmen jetzt nicht in eine Schieflage kommen, dass sie dann nach der Krise keine Kredite mehr bekommen. Also hier ist eine Lücke in dem ganzen Programm der Bundesregierung. Und diese Lücke muss möglichst schnell gefüllt werden.
Das heißt, die Bundesregierung soll das Geld verschenken?
Ja, was heißt hier verschenken? Man muss das ja mal so sehen. Die Unternehmen haben ja Einnahmeausfälle, nicht weil sie jetzt die falschen Produkte produzieren, sondern weil der Staat Restriktionen verhängt, der einfach es den Unternehmen unmöglich macht, ihren normalen Geschäftsbetrieb dann aufrechtzuerhalten. Das heißt also, die fehlenden Einnahmen sind ja nicht das Versagen des Unternehmens, sondern das ist eine staatliche Maßnahme. Und aus meiner Sicht ist es dann vollkommen naheliegend, dass der Staat, wenn er solche Maßnahmen verhängt, den Unternehmen nicht nur den Kredit gibt, sondern ihnen auch hilft mit diesem Einnahmeausfall. Vielleicht nicht in voller Höhe, aber doch in größerem Prozentsatz.
Herr Bofinger, diese Hilfen sind ja, Sie haben das gerade auch nochmal angesprochen, für im Grunde gesunde Unternehmen. Wie lange hält so ein gesundes Unternehmen denn in der Regel so eine Krise durch?
Na gut, das kommt eben darauf an, wie die Hilfen jetzt gewährt werden. Und da muss eben an der einen oder anderen Stelle aufgebohrt werden. Also auch bei der Bazooka kann man noch optimieren. Bisher ist das so, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Risikoübernahme von 80% für diese Kredite vornimmt. Aber es bleiben 20% übrig und diese 20% müssen von der Hausbank übernommen werden. Wenn ich jetzt ein Hotel habe, das jetzt auf absehbare Zeit keine Einnahmen mehr hat, ist es für die Hausbank schwierig, diese 20% bereitzustellen. Und deswegen muss man sich auch da fragen, ob man von den 80% vielleicht nicht auf 95% oder 99% hochgeht, dass die Bazooka keine Ladehemmung hat.
Mhm.
Herr Pofinger, darf ich Sie auch was fragen, Kekulé? Ich bin wieder zurück. Ich hatte vorhin ein Leitungsproblem. Ich höre ja, dass Menschen sagen, also dass Experten sagen, es könnte auch eine Weltwirtschaftskrise geben in diesem Zusammenhang. Vielleicht nicht mit allen Charakteristika der klassischen Weltwirtschaftskrise, aber so etwas Ähnliches. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die Unternehmen würden mit der Bazooka 1 bis 2 Monate durchhalten. Wenn natürlich die globale Wirtschaft zusammenbricht, dann nützt es ja eigentlich aus Laiensicht nicht, die Unternehmen noch 2 Monate zu retten, sondern wenn wir die Perspektive haben, dass das Problem noch viele, viele Monate, also ich sag mal als Virologe, mit 6 Monaten müssen Sie schon rechnen, ob es da nicht sinnvoll ist, die Mittel des Staates dafür einzusetzen, um die einzelnen Bürger zu retten, statt die Unternehmen, sprich also wirklich Hilfen direkt an die Betroffenen statt an die Unternehmen. Was halten Sie davon?
Ja, die einzelnen Bürger sind ja zunächst mal abgesichert, zumindest in einem Land wie Deutschland, durch das Arbeitslosengeld, durch das Kurzarbeitergeld. Wer also beschäftigt ist, der ist ja abgesichert. Und wir haben jetzt ja auch nochmal die Grundsicherung, die jetzt ja auch erweitert dann für Selbstständige da ist. Das heißt also, die Bürger sind ja durch diese Hilfen abgesichert. Wichtig ist, dass die Unternehmen bestehen bleiben. Dass
das heißt, Sie sagen, die Hilfe an die Unternehmen ist effizienter aus Ihrer Sicht als das direkt an den Bürger.
Wir brauchen beides. Wir haben ja auch beides. Wir haben ja, wie ich sagte, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, wir haben die Grundsicherung und wir müssen aber zusätzlich die Unternehmen am Leben halten in diesem künstlichen Koma, dass uns die Unternehmen nicht kollabieren, denn es hilft ja nichts, wenn jetzt die Bürger irgendwie ihr Geld haben, aber am Ende der Krise gibt es die Unternehmen nicht mehr. Das heißt, wir müssen beides, wir müssen parallel ansetzen, bei den Bürgern und bei den Unternehmen.
Aber Herr Bofinger, wenn ich das ergänzen darf, das heißt auch, Sie sind eigentlich gegen so etwas wie ein Helikoptergeld, wie das in den USA zum Beispiel jetzt verteilt werden soll.
Genau, ich meine, der Begriff des Helikoptergeldes bringt das ja schon zum Ausdruck. Das heißt, es wird Geld völlig ungezielt abgeworfen. Und ich finde, das kann man sich nicht leisten. Und gerade in Deutschland haben wir ja viele Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Die kriegen ganz regulär ihr Einkommen weiter. Es gibt keinen Grund, denen jetzt zusätzliches Geld in die Tasche zu stecken. Und die Idee des Helikoptergeldes ist ja auch so ein bisschen, dass man jetzt den Konsum anregen will. Und genau das wollen wir im Augenblick ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Leute jetzt shoppen gehen und sie können es ja auch nicht. Von daher ist wirklich das Überleben der Unternehmen ganz zentral. Das muss gesichert werden und da muss auch der deutsche Staat nachlegen. Also da fehlt es noch.
Viktoria Renner aus Köln ruft uns an. Guten Morgen, Frau Renner.
Guten Morgen.
Was möchten Sie beitragen zu unserer Diskussion?
Ich möchte beitragen bzw. fragen, warum so wenig über die Menschen berichtet wird, die geheilt sind und ob es nicht dann auch interessant wäre, mal zu hören, wie deren Krankheitsverläufe waren. Mich wundert, dass die Zahl der Krankheitsfälle genannt wird, die Zahl der Gestorbenen, aber die Zahl der Geheilten taucht eigentlich so gut wie gar nicht auf.
Das ist wertvoll, Frau Renner. In der Tat erreichen uns auch Mails, die fragen eben genau, was ist eigentlich mit den Geheilten? Wie viele Geheilte haben wir? Sind die dann wirklich immun? Eine Frage ist, hat man die Garantie, dass man, wenn man 14 Tage zu Hause isoliert war, dass man dann gesund ist? Lauter solche Fragen erreichen uns. Professor Kekulé, was sagen Sie? Wie fassen Sie da Antworten zusammen?
Also erstens, Frau Renner, es ist so, es stimmt, das Robert-Koch-Institut gibt die Zahlen nicht bekannt, aber auch hier wieder, Sie müssen nur auf die Webseite von Johns Hopkins gehen, 266 Personen, ich habe es gerade nachgeschaut, sind in Deutschland nach dieser Webseite gerade geheilt. Die Zahlen gibt's also. Man muss sagen, diese Menschen, die werden die Krankheit in dieser aktuellen Pandemie nicht nochmal bekommen. Das heißt, es sind eigentlich ganz Glückliche, die jetzt erstmal immun sind, so wie es aussieht. Und die sollten sich natürlich trotzdem an die Distanzierungsregelungen halten, weil keiner so ganz genau weiß, wer was ist. Ich glaube, die Verläufe sind kurz gesagt so, in der Regel heilt die Krankheit folgenlos aus. Die schwerst verlaufenden Patienten, die auf der Intensivstation gewesen sind, da wissen wir nicht genau, ob die Langzeitschäden bekommen. Aber normalerweise kann man sagen, bei ähnlichen Viren beobachten wir sowas nicht. Und es gibt natürlich einen Teil der Menschen, die sterben. Das heißt also, letztlich geht es darum, die akute Krankheit zu überleben, dann wird alles gut.
Darf ich ergänzen, Herr Kekulé, und Ihnen die Frage stellen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir mit dem Gesundheitssystem, wie wir es in Deutschland im Moment haben, dass wir vielleicht doch noch um Situationen herumkommen, wie wir sie in Italien erleben. Also dass Ärzte am Ende entscheiden müssen, wem sie noch helfen und wem nicht.
Da haben wir zwei kritische Phasen. Die erste ist jetzt die nächsten 14 Tage, weil wir jetzt quasi die Vollbremse reingehaut haben, aber eben sehr, sehr spät ist die Phase, so ähnlich wie bei einem großen Schiff, wenn es anfängt zu bremsen, wann es zum Stehen kommt. Es kann sein, dass wir am Ende dieser Phase ganz knapp die Maximallast unseres Gesundheitssystems erreicht, aber nicht überschritten haben, dann ist alles gut. Es kann aber auch sein, dass wir am Ende dieser Phase, also in den nächsten 3 Wochen, tatsächlich das Gesundheitssystem überlasten. Das kann keiner so richtig vorhersagen, weil die Dunkelziffer unbekannt ist. Mein Bauchgefühl ist, dass wir es mit Quietschen in der Kurve gerade noch schaffen werden an dieser Stelle und ich will da auch optimistisch sein.
Herr Frevel aus Klinike ruft uns an. Guten Morgen, Herr Frevel.
Schönen guten Morgen. Meine Frage, was machen Menschen, die am kommenden Wochenende oder zum 1. April umziehen? Meine Tochter ist Studentin und wollte am 1.4. in ihre Wohnung umziehen. Man kann nicht umziehen. Das wird sicherlich viele Menschen betreffen.
Ja, gute Frage. Vielleicht an Herrn Schuster? Armin Schuster von der CDU? Hallo?
Ja. Ich habe keine Antwort, außer der, die ich schon gegeben habe. Ich glaube, dass man sowas tun muss.
Wie, dass man sowas tun muss? Also wenn man nicht umziehen kann, was macht man dann? Darf man umziehen im Moment? Geben das die Regeln her, die Bund und Länder beschlossen haben?
Aus berufsbedingten Gründen würde ich sagen, ja. Wenn es, ich habe jetzt einen Fall in der Bekanntschaft, da hat es eher einen privaten Charakter, da würde ich sagen, nein.
Mhm. Aber es kommen dann ja auf jeden Fall mehr als 4 Leute zusammen. Oder als 2. 2 sind ja nur erlaubt. Also wenn jemand umzieht, dann sind ja 4, 6 Leute immer ziemlich dicht aufeinander. Ist das?
Ja, aber wir brechen ja jetzt auch nicht Bauarbeiten ab einer Firma, auch wenn auf dieser Baustelle 4 Menschen arbeiten. Also ich sag mal, ich glaube nicht, dass wir politisch Lösungen machen können für jeden einzelnen Fall. Wenn man da mitdenkt und hat wirklich einen verantwortbaren Grund, dann würde ich es auch so organisieren. Mhm. Und nochmal, wie gesagt, der rein oder fast rein privat motivierte Umzug, nein. Aber wenn es einen beruflichen Hintergrund hat, wenn das, ich sag mal, für das Funktionieren des eigenen Lebens einfach elementar ist, dann glaube ich, kann man da Lösungen finden.
Und wir lernen daraus auch, Umzugsunternehmen, Handwerker, Baubetriebe und so weiter, die dürfen auch weiter arbeiten.
Ja, das ist ja die Verantwortung der Firmen. Ich erlebe das in der Firma meiner Frau nicht ganz einfach, die sind systemrelevant, das ist eine Apotheke. Was muss der Arbeitgeber alles tun? Was muss man im Arbeitsschutz alles tun, damit sie sich nicht untereinander anstecken? Da gibt es ja Möglichkeiten, aber die muss man auch ergreifen. Also ich tue sie in meinen Büros. Ich bin jetzt allein in meinem Büro und es bleibt auch so. Es ist immer nur einer hier, nie mehrere. Und ich glaube, man kann schon einiges tun über Schichtpläne etc., um mal untereinander das Risiko runterzuschrauben.
Herr Schuster, vielleicht darf ich mich da kurz einmischen. Es ist natürlich schon ein deutliches Versagen der Politik an dieser Stelle, dass wir für die Bereiche, die kritische Infrastruktur sind, also es wurde ja genannt, die Apotheken und Ähnliches, dass wir nicht einmal für die oder für die Fahrer in den Straßenbahnen oder auch für die Menschen, die Lebensmittel jetzt verkaufen, dass wir nicht einmal für die einfache OP-Masken zur Verfügung stellen können. Das heißt also, Sie sagen da, Sie machen Distanzierung in Ihrem Büro, das ist ja schön und gut, aber wie wollen Sie das jemandem erklären? Der bei Aldi oder Lidl an der Registrierkasse sitzt und am Tag kommen Tausende von Menschen direkt an ihm vorbei. Ich glaube, dass hier keine Möglichkeit besteht, diese Leute zu schützen. Und es ist ja zum Teil so, dass nicht einmal die Arztpraxen genug von diesen OP-Mundschutzen haben, von den Spezialinfektionsschutzmasken ganz zu schweigen. Das ist wirklich ein Fehler der Politik, wo man auch mal offen drüber reden muss, dass hier ein Versagen besteht.
Hätte man da vorher vorsorgen müssen oder zumindest seitdem bekannt war, das Problem kann auf uns zukommen,
da darf ich ganz klar, da darf ich vielleicht noch mal was dazu sagen. Herr Schuster hat nämlich gesagt, ich verstehe Sie natürlich, es geht nicht gegen Sie persönlich, bitte, aber Sie sind ja Obmann im Innenausschuss, dass das die erste Erfahrung wäre. Das ist natürlich falsch. Wir haben diese Szenarien geplant seit Jahrzehnten. Es gibt mehrere Krisenszenarien, die sogar genau einen SARS-Virus-Ausbruch, wie wir ihn jetzt haben, schon geplant haben. Und überall steht in den Pandemieplänen drinnen, dass man Masken und Desinfektionsmittel vorrätig halten muss dafür. Dass sich da keiner dran gehalten hat, ist wirklich in dem Fall auf Länderebene, weil die für den Katastrophenschutz zuständig sind, wirklich ein ganz, ganz grobes Versagen, was hier auch mal benannt werden muss.
Herr Schuster, Sie dürfen darauf noch reagieren.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, kann man sagen, Millionen im Zulauf. Die ersten sind jetzt am Wochenende überall eingetroffen, also für Arztpraxen etc. Das ist zu spät. Aber das sind Dinge, die wir im neuen Infektionsschutzgesetz jetzt heute im Kabinett, jetzt glaube ich zu dieser Stunde und dann am Mittwoch im Parlament entscheiden werden. Das wird ja auch kritisiert. Ich hoffe, die Länder machen trotzdem mit, dass wir künftig, dass der Bundesgesundheitsminister eine Anordnungsbefugnis hat, auch gegenüber den Ländern, Medizinprodukte, Gerätschaften etc. zentral beschaffen zu können, das auch anordnen zu können, sogar in Produktionen eingreifen zu können, Preise zu diktieren etc. Das haben wir zurzeit nicht. Wir haben letztlich 16 Länder, die das einzeln tun müssten. Und da hat die Koordination, ich will nicht sagen versagt, aber wir sind 2-3 Wochen zu spät.
Also die Politik hat schon auch aus ihrer Sicht nicht alles richtig gemacht, aber versucht jetzt eben dazu zu lernen, ja.
Das können Sie am Mittwoch im Parlament beobachten. Ich hoffe, es kommt so, dass der Bundesrat am Freitag abnicken müssen. Sie sehen ja, was in der Presse passiert. Die Kommentare sind ja eindeutig. Der Bund unterstellt sich die Länder und es sind teilweise scharfe Kommentare, was wir da angeblich alles tun. Ich sehe es bei weitem nicht so scharf, zumal diese Kompetenzen die Länder heute auch gar nicht haben, müssen sie gar nicht hergeben. Aber wenn Sie sehen, wie da die Diskussionen sind, dann greifen wir schon zu.
Kurz, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben vor den Nachrichten, Herr Schuster, aber weil Sie jetzt nochmal erwähnt haben, das stimmt ja auch, dass der Bundestag am Mittwoch zusammenkommen möchte, um Hilfsmaßnahmen zu beschließen. Dürfen die das? Dürfen Sie das überhaupt? Das sind ja nun auch wirklich sehr viele Abgeordnete, die da zusammenkommen würden.
Also ich mache zurzeit im Prinzip toujours Telefonkonferenzen und ein Viertel davon betrifft diese Frage. Das Sitzungsregime im Deutschen Bundestag wird nicht so einfach. Wir machen fast alles über Telefonkonferenzen, über E-Mails. Man versucht, die parlamentarischen Abläufe einzuhalten, weil es ja um scharfe Gesetze geht. Es geht um Milliardenbeträge. Aber wir versuchen es eben mit einer großen Distanz zu tun. Das heißt, Ausschusssitzungen werden vielleicht noch mit 3, maximal 2 Mitgliedern einer Fraktion stattfinden.
Aber Sie sind sicher, Herr Schuster, nur bitte mit Ja oder Nein antworten, dass am Mittwoch der Bundestag beschlussfähig ist?
Ja.
Coronavirus, bekommen wir die Seuche in den Griff, ist heute unser Thema. Wir diskutieren mit dem Ökonomen Peter Bofinger, mit dem Virologen Alexander Kekulé und mit dem CDU-Innenpolitiker Armin Schuster. Und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie noch anrufen wollen, unsere Telefonnummer ist die 00800-4464-4464. Ich wiederhole das 00800-4464-4464. Und dort hat angerufen Markus Gernot aus Stuttgart. Guten Morgen, Herr Gernot.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie in die Runde.
Wir grüßen sehr herzlich zurück. Welche Frage haben Sie?
Ich habe eine Frage an den Herrn Bofinger. Und zwar würde ich mir da gerne mal eine ehrliche Meinung haben wollen. Und zwar, ich würde gerne mal wissen wollen, wer das eigentlich dieses Mal alles bezahlen soll. Also praktisch die Krise nach der Krise, wenn es in die Wirtschaft geht.
Herr Bofinger, möchten Sie darauf schon antworten oder müssen Sie es noch ein bisschen genauer wissen? Gut, bitte sehr.
Das ist eine klare Frage. Man kann auch eine klare Antwort geben. Das Ganze muss jetzt über Kredite finanziert werden und es kann auch über Kredite finanziert werden. Wir haben da Erfahrungen auch aus der Finanzkrise jetzt 2008, 2009, wo der Schuldenstand Deutschlands von 60% bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt grob auf 80% gestiegen ist. Und es kann sein, dass wir eine ähnliche Größenordnung bekommen, aber die große Chance, das große Potenzial, das große Staaten haben, ist, dass ihre Verschuldungsmöglichkeiten sehr, sehr weit sind und deswegen, dass alles über die Verschuldung gemacht werden kann. Wir haben ja gleichzeitig die gute Situation, dass die Zinsen quasi negativ sind. Das heißt, wenn der deutsche Staat heute Schulden ausgibt, dann verdient er noch dran. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es da keine finanzielle Restriktion gibt. Ich würde gerne aber dem Herrn Kekulé schnell noch eine Frage stellen. Nämlich, Herr Kekulé, wenn man die Statistiken aus Italien sieht, das sind ja die meisten Menschen, die sterben in der Altersgruppe 80 bis 89. Und die Frage ist, warum macht man eigentlich nicht jetzt spezielle Programme, dass diese Menschen nicht mehr aus dem Haus müssen? Also konkret, warum setzt man nicht Taxifahrer ein, die es ja viele gibt, die diesen Menschen einfach kostenlos die Güter des täglichen Bedarfs nach Hause bringen? Mhm. Denn das ist ja das große Risiko, wenn ich jetzt 80 bin und ich muss in den Supermarkt gehen, dann setze ich mir großen Gefahren. Also warum macht man da nicht eine pragmatische Lösung und sagt, jeder, der über 80 oder vielleicht auch über 70 ist, kann diesen kostenlosen Service in Anspruch nehmen. Die Taxifahrer werden dann halt vom Staat bezahlt, aber diese Leute müssen nicht mehr aus dem Haus.
Herr Kekulé, das geht ja auch so ein bisschen in Richtung des britischen Modells, also die Alten, die Kranken, die Risikogruppen eher zu isolieren. Wäre das der richtige Weg?
Das ist auf jeden Fall etwas, wo man jetzt drüber nachdenken muss. Fängt ja nicht nur bei den 80-Jährigen an. Ich kann vielleicht nur konkret die Frage von Herrn Bofinger mal beantworten. Ja, das ist natürlich sinnvoll, dort, wo privat die Hilfe nicht möglich ist, das vielleicht auch staatlich zu organisieren. Bei mir selber in der Familie machen es mein Bruder und ich, dass wir für unsere Mutter einkaufen gehen zurzeit. Die meisten werden das auf diese Weise irgendwie hinkriegen und die anderen sollten staatliche Hilfe haben. Das auf jeden Fall. Das geht aber viel weiter, weil wir natürlich ganz viele ähnliche Probleme haben. Es geht um die Risikogruppen, die alt sind. Es geht um die Risikogruppen, die Vorerkrankungen haben. Und es geht eben auch um Personen, die im öffentlichen Leben irgendwo sind. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich grundsätzlich mal umdenken oder darüber nachdenken, wie wir in der Zukunft mit dieser Krise weiter umgehen. Ich kann ja verraten, dass ich gerade dabei bin, einen größeren Aufschlag nochmal zu machen zu dem Thema.
Dann machen Sie den jetzt bei uns, bitte, Herr Kekulé.
Ja, so weit ist es noch nicht. Das wird wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen kommen. Es ist so, dass ich aber auch noch was sagen wollte. Kurz vor den Nachrichten wurde gesagt, dass jetzt der Bundestag hier ein Gesetz verabschiedet, dass in Zukunft der Bundesgesundheitsminister mehr entscheiden darf. Hier ist doch das Problem, und das hat Herr Schuster ja ganz klar gesagt, dass die Wissenschaftler, die hier die Beratung gemacht haben, mehrmals ihre Meinung geändert haben und dadurch die Politik quasi den Wissenschaftlern hinterhergelaufen ist und es nicht zu einer konsequenten Planung dieses Problems gekommen ist, obwohl die Pläne ja in der Schublade lagen. Ich habe da sogar gelesen einen konkreten Fall, dass einer der Berater tatsächlich eine uralte Publikation über die spanische Grippe nicht kannte und nachdem er sie dann gelesen hatte, plötzlich der Meinung war, dass man doch die Schulen schließen sollte. Wenn man sowas hört, muss man sagen, wer sind denn unsere demokratisch gewählten Volksvertreter? Das sind ja nicht die Wissenschaftler, da schließe ich mich ein, sondern die Politiker müssen ja letztlich die Entscheidungen treffen. Und beim Bund sehe ich hier bisher nicht, dass das besonders klug gemacht wurde, weil wir da eigentlich so eine Art ganz Schmalspurberatung haben. Das ist eine Person, die ein Institut berät und ein Institut, das einen Minister berät.
Ja, ich fürchte mich davor. Das ist Christian Drosten von der Charité.
Nicht unbedingt, aber ich fürchte mich einfach davor, dass jetzt quasi da so eine Quasi-Regierung, die ohne demokratisches Mandat eingerichtet wird und dass jetzt quasi sogar Politiker reihenweise, das erlebe ich ja nicht nur in dieser Sendung, sondern sonst auch, dann hinter den Wissenschaftlern in Deckung gehen und sagen, wir haben aber nur entschieden, was die uns empfohlen haben. Ich glaube, dass deshalb es sehr, sehr gefährlich ist. Und ich will auch sagen, dass die beteiligten Personen, die in Deutschland jetzt mitverantwortlich sind für das Chaos, was hier entstanden ist, dass die beteiligten Personen jetzt auch noch in der EU-Kommission als Berater aufgerufen sind. Ich bin eigentlich dagegen, das so zu zentralisieren und jetzt denen noch mehr Macht zu geben und dass sie auf den Bund, auf die Länder durchgreifen können, sondern ich will den pluralistischen Dialog, weil die Politiker müssen sich untereinander darüber einigen können, auf wen sie hören, welchen Rat sie richtig finden und was sie am Schluss machen, weil die Politiker müssen es verantworten und nicht irgendwelche einzelnen Wissenschaftler ohne Mandat. Da will ich niemand persönlich angreifen, aber es ist natürlich so, ein Wissenschaftler ist ein Wissenschaftler und der ist nicht gewohnt, Entscheidungen zu treffen, die mit 80% Unwägbarkeiten behaftet sind.
Armin Schuster, das geht ja an Sie. Gefährdet Corona unsere Demokratie, unseren Pluralismus?
Ich weiß nicht, mir ist das zu viel Chaos und Dramatik, wie schlecht es angeblich in Deutschland schon wieder läuft. Also natürlich gab es Dinge, die besser hätten laufen können, aber das jetzt so zu fatalisieren, das geht mir ein bisschen zu weit. Das sieht man ja schließlich auch an der Rangliste von John Hopkins oder vom RKI oder von wem auch immer, dass Deutschland jetzt nicht so dramatisch schlecht dasteht. Irgendwie müssen wir ja auch Dinge gut gemacht haben, sonst würden wir ja nicht dastehen, wo wir jetzt stehen.
Ja, da kann ich direkt kontern, Herr Schuster. Sehen Sie sich einfach mal Länder an, die das so gemacht haben, wie das von anderen Wissenschaftlern und auch von mir dringend empfohlen wurde. Schauen Sie mal in Taiwan, die würden nicht im Schlaf dran denken, Ausgangssperren zu verhängen oder Ähnliches, wie es jetzt in Deutschland nötig ist.
Ja, ich hätte es ohne Ihren Hinweis schon getan. Wer reklamiert. Wir könnten das alles noch tougher machen. Ja, der hat recht. Der müsste aber auch dafür sorgen, dass die gesellschaftspolitische Haltung in diesem Land Maßnahmen, wie sie in Südkorea getroffen wurden, ermöglicht.
Das
und wenn Sie sehen, wie die Länder, die erfolgreich sind, die Herr Kekulé richtig aufzählt, wie die vorgehen, das ist in Deutschland quasi nicht denkbar. Sie wissen, dass Spahn zum Beispiel das Handy-Tracking schon wieder aus dem Gesetzentwurf rausnehmen musste. Damit geht Südkorea aber in einem Umfang um, das können wir uns gar nicht vorstellen. Mhm. Deswegen glaube ich, man muss auch die Gesellschaft mitnehmen. Und wir haben zum Glück eine freie Gesellschaft und dürfen da jetzt nicht alles in Schutt und Asche werfen. Bei der Frage, wie oft wird auf Spahn geschimpft, weil nicht genug Schutzausrüstung da war oder Masken fürs Gesicht. Das will er durch dieses Gesetz ändern. Wenn man ihn kritisiert, muss man ihm auch die Möglichkeiten geben, dass er zentral beschafft, dass er gegebenenfalls sogar beschlagnahmt oder Produktionen
macht. Also wenn die Bundesregierung am Anfang gesagt hätte, bitte kauft euch Schutzausrüstungen an die Kliniken oder das Robert-Koch-Institut auch nur andeutungsweise eine Empfehlung gegeben hätte, statt immer zu sagen, wir sind gut vorbereitet und es besteht keine Gefahr. Natürlich hätten die Kliniken das gemacht, auch ganz ohne formales Durchgriffsrecht. Und ich sehe auch nicht, warum zum Beispiel eine Einreisekontrolle am Flughafen, was eine der effektivsten Maßnahmen in diesen Ländern war, warum das in Deutschland die Bevölkerung nicht mitgetragen hätte.
Ich unterbreche wirklich ungern diese lebhafte Diskussion, aber ich würde gerne das Handy-Tracking auch noch mal gezielt aufgreifen, das Herr Schuster erwähnt hat. Das macht Südkorea, das machen andere asiatischen Staaten. Die Bewegungsprofile von ganz konkreten Personen, die sich infiziert haben, anderen Menschen zugänglich machen, das ist in Deutschland aus Datenschutzgründen nicht möglich. Jetzt sagen Sie, Herr Schuster, Herr Spahn musste es aus dem Gesetz schreiben. Entschuldigung, er ist der Bundesgesundheitsminister. Bekommen wir das Handy-Tracking oder bekommen wir es nicht?
Also die verhandeln ja gerade parallel. Aber nach dem Flurfunk, den ich jedenfalls mitbekomme, hat er es wieder rausgenommen, weil die Widerstände jetzt schon viel zu groß waren.
So, das heißt, da verpennt Deutschland die nächste Chance.
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Also epidemiologisch gesehen ist das Handy-Tracking total überflüssig, weil die Personen, die Sie da tracken, bis Sie dann wissen, ich kenne diese Apps, ja, da können Sie in Südkorea, sind die da ganz heiß drauf, die haben dann so eine App, da sehen Sie, Achtung, in deiner Nähe ist ein Corona-Infizierter. Das ist also irgendein Gag, den sich Leute, die diese App verkaufen wollten, ausgedacht haben. Damit kriegen Sie überhaupt keine Sicherheit hin, sondern Sicherheit kriegen Sie hin, indem Menschen persönlich, wie es zum Beispiel in Hongkong gemacht wird, halt einfach diese Gesichtsmasken haben, diese normalen OP-Masken, die allgemeinen sozialen Regeln einhalten und dann brauchen sie kein asiatisch totalitäres Modell dafür. Das war also
meines Erachtens. Aber es hat doch geholfen, oder nicht?
Nein, das waren nicht die Faktoren, die geholfen haben. Das Handy-Tracking hat an keiner Stelle irgendwo nachweislichen Effekt gehabt.
Karin Arloff aus Kehl ruft uns an. Frau Arloff, guten Morgen.
Guten Morgen. Wir wohnen hier in Kehl in direkt der Nachbarschaft zu Straßburg. Also ich hatte auch vor 2,5 Wochen Symptome, habe bei meiner Ärztin angerufen und mir wurde gesagt, dass ich nicht getestet werde und das hat mich erstmal verunsichert und ich wollte fragen, ob es denn Tests gibt zum Nachweis, dass man die Krankheit gehabt hat erstmal. Und wie sieht es denn damit aus, dass man einen Überblick hat, wer die Krankheit hatte und wer nicht?
Frau Arloff, die Frage geht an Professor Kekulé. Kann man nachträglich testen, ob man Corona hatte?
Es gibt dazu Prototypen von Tests. Wir machen also Bluttests zu diesem Zweck. Die werden in Kürze verfügbar sein. Allerdings hilft uns das in dieser Anfangsphase einer Epidemie nicht, weil wir ja jetzt alle erst neu die Krankheit bekommen. Und interessant sind natürlich oder wichtig ist zu wissen, wer ansteckend ist. Wer die Krankheit schon gehabt hat, das ist dann später mal epidemiologisch relevant, aber hat in diesem Fall nicht allererste Priorität. Aber wenn ich zum Test noch ein Wort sagen darf, was auch in der Mache ist und wahrscheinlich sehr bald verfügbar sein wird, sind Schnelltests, mit denen sich jeder selber testen kann, so ähnlich wie beim Schwangerschaftstest, dass man sehr, sehr schnell selber feststellen kann, ob man dieses Virus hat bzw. gerade ansteckend ist. Und das wäre natürlich sehr wertvoll.
Frau Bernicke aus Herrsching am Ammersee ruft uns an. Guten Tag.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage an Herrn Bofinger, aber auch an Herrn Kekulé und auch eine kleine Bemerkung an Herrn Schuster. Ich fange an mit Herrn Bofinger. Und zwar, wir sehen jetzt ja in dieser Krise, dass wir mit unserem neoliberalen Ansatz, Schrägstrich Raubtierkapitalismus, an viele Grenzen stoßen. Also für mich immer schon lang ein Ärgernis, die Abschaffung der Daseinsvorsorge. Und das wird jetzt ganz deutlich. Und wir sehen auch, dass wir mit der Globalisierung ein bisschen an die Grenzen stoßen. Und meine Frage jetzt an Sie ist, als führende Ökonomen, denken Sie und Kollegen drüber nach, wie wir die Schlüsse aus dieser Krise ziehen? Ich sehe einfach die Gefahr, dass nach der Krise Business as usual ist. Jetzt gibt es vielleicht Staatsbeteiligungen, um Firmen zu retten, aber wenn es wieder läuft, ist alles vorbei und wir machen die gleichen Fehler wie immer.
Frau Bernecke, da würde ich jetzt gerne eine Zäsur machen, damit Herr Bofinger gleich reagieren kann.
Okay, ich darf die anderen Fragen trotzdem stellen.
Das machen wir dann.
Okay, gut.
Herr Bofinger.
Ja, gute Frage. Es geht ja immer darum, wie kann man Staat und Markt ausbalancieren. Für mich gehören immer beide zusammen und die Frage war ja richtig. Wir haben vor allem so in den 2000er Jahren eine enorme Richtung gehabt. Der Staat ist das Problem, der Markt ist die Lösung. Aber ich glaube, wir haben da ja jetzt doch in den vergangenen Jahren schon ein gewisses Umdenken auch erlebt. Und klar, die Krise wird uns jetzt auch nochmal die Augen öffnen, dass Staat wichtig ist. Gerade in Deutschland wurde ja über Jahre hinweg kritisiert, dass wir so viele Krankenhausbetten haben im Vergleich zu anderen Ländern. Und jetzt stellt sich heraus, das ist doch vielleicht ganz gut, dass man ein gut ausgestattetes, auch mit großen Kapazitäten ausgestattetes Gesundheitssystem hat. Ja, ich glaube schon, dass wir da ein Umdenken bekommen. Und ich würde mir auch wünschen, dass, wenn wir jetzt sehen bei der Corona-Krise, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als die schwarze Null, dass wir nach der Krise dann bei der Klimakrise, die ja weiterhin da ist, auch da uns überlegen, können wir da nicht auch etwas pragmatischer mit Verschuldungsregeln umgehen? Ist also die schwarze Null wichtig oder ist es vielleicht noch wichtiger, dass man die Klimaprobleme bekämpft? Also ich hoffe, das wäre die Chance aus dieser Krise, dass wir da tatsächlich ein Umdenken erfahren.
Mhm. Frau Bernecke, dann bitte Ihre Frage an Herrn Kekulé.
Nur noch an Herrn Bofinger. Ja, da zähle ich natürlich auf Leute wie Sie, dass Sie da was in Gang setzen. Frage an Herrn Kekulé. Die Zahlen irritieren mich, weil mein Eindruck ist, unsere Fallzahlen sind Ergebnis unserer begrenzten Testkapazität. Und ich, mein Gefühl ist, ich habe auch selber versucht, mich testen zu lassen. Sie hören vielleicht, meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen. Es geht für einen Nicht-Promi sehr, sehr schwierig, überhaupt an einen Test ranzukommen. Deshalb vermute ich, dass wir wirklich Fake-Zahlen haben, dass wir in Wirklichkeit viel mehr Infizierte haben. Die eine Frage und die andere Frage. Ich habe von dieser Diskrepanz zwischen Todesfällen Italien und Deutschland gehört. Und da gehört, dass offenbar in Italien auch Gestorbene, die nicht wegen Corona eingeliefert wurden und gestorben sind, nachträglich getestet werden und daher viel höhere Fallzahlen sind. Frage, warum macht man da nicht ein einheitliches System?
Fangen wir an mit den Tests, Herr Kekulé. Kann sich nicht mehr jeder testen lassen, der das für nötig hält?
Das ist richtig. Da gibt es Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Das liegt aber nicht daran, dass wir in Deutschland nicht genug Tests hätten. Wir sind eigentlich im weltweiten Vergleich extrem gut aufgestellt. Das liegt übrigens daran, dass die virologischen Institute von sich aus angefangen haben, das vorzubereiten, lange bevor es Empfehlungen dazu gab. Und bisher sind wir noch lange nicht am Anschlag mit unseren Kapazitäten. Aber man kann natürlich ausrechnen, wenn es hier ungebremst weitergehen sollte und wenn dieser maximale Bremsversuch, der gerade unternommen wird durch diesen Shutdown, wenn der nicht funktioniert, dann brauchen wir natürlich alles, was wir haben für die Schwerkranken. Und deshalb halten die Institute die Tests letztlich zurück von Leuten, die sonst keine relevanten Symptome haben. In Italien ist es so, da hat man viele Todesfälle gezählt. Ja, sehr gründlich. Tote laufen eben einfach nicht davon und man kann sie wunderbar zählen. Aber der hohe Prozentsatz in Italien von Todesfällen, das liegt eben daran, dass es eine enorm große Dunkelziffer gibt. Manche sprechen vom Faktor 10 oder mehr von Personen, die also das Virus haben, aber so leichte Erkrankungen haben, dass sie nicht erscheinen auf der Liste. Das heißt also, das ist kein Zeichen dafür, dass die Italiener jetzt unbedingt wirklich mehr Todesfälle haben, außer vielleicht am Anfang in den Regionen, wo die Intensivstationen überlastet sind. Da kriegt man den zusätzlichen Effekt, dass natürlich mehr Menschen sterben, weil die medizinische Versorgung schlecht ist.
Mhm. Frau Bernecke, und dann hätten Sie noch eine ganz kurze Anmerkung an Herrn Schuster. Booster?
Ich hatte selber versucht, mich testen zu lassen. Vielleicht nicht die technische Testkapazität, aber die Organisation. Es ist völlig ausgeschlossen hier. Man kriegt die 116, 117 immer belegt, dann Gesundheitsamt, überhaupt keine Chance. Kein Arzt im Ort. Also es ist wirklich fast nicht möglich, auch wenn irgendwo vielleicht technische Kapazitäten sind.
Ja, Sie sprechen ein wichtiges Thema an, das nennt man dann im Überbegriff in diesen Pandemieplänen Kollateralschäden. Das heißt also, das sind Schäden, die durch die Überlastung des Systems oder auch durch Gegenmaßnahmen passieren. Das ist in der Tat so, dass das hier vorhersehbar war und natürlich auch durch Quarantänemaßnahme oder auch durch Erkrankung von Ärzten noch verschärft wird. Wenn jetzt ein Arzt einen Kontakt hatte, wie die Bundeskanzlerin, kann von zu Hause aus regieren, aber ein Arzt kann natürlich nicht von zu Hause aus Patienten behandeln. Also das ist einfach einer der vielen Gründe, warum wir jetzt alle zu Hause bleiben und uns so strikt daran halten, weil wir Angst haben, dass unser ganzes Gesundheitssystem, aber auch die sonstige staatliche Infrastruktur zusammenbrechen könnte, wenn diese Welle so wie die letzten Tage weitergehen würde.
Frau Bernecke, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir möchten noch einen Hörer zu Wort kommen lassen, Heinrich Horn aus Revenich. Guten Tag.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich möchte die Frage stellen. Und zwar habe ich gehört, vom Robert-Koch-Institut hat der zuständige Mann gesagt, dass solche Pandemien gerne in mehreren Wellen kommen.
Ja, das ist wieder eine Frage an Herrn Kekulé.
Ja, also es ist so, dass die Pandemien, ja, das ist jetzt eine Welle, die wir haben und das ist vorhersehbar, dass zum Beispiel, wenn bei uns der Sommer kommt, auch wenn es da Kollegen gibt, die da nicht so dran glauben, ich glaube fest dran, dass wir im Sommer einen Rückgang der Infektionszahlen haben werden und dann wird es möglicherweise nicht mehr ganz so krass aussehen wie im Moment. Das kann natürlich dann sein, dass auf der Halbkugel der Erde, wo dann Winter beginnt, also auf der Südhalbkugel, wird es dann so sein, dass die Fallzahlen steigen, insbesondere in Südamerika. Und von dort kommt das Virus dann irgendwann auch zu uns wieder zurück. Das sehen wir bei der Grippe alle Jahre wieder. Und das Coronavirus wird keine Ausnahme machen. Das heißt, auch wenn jetzt die nächsten Wochen die Fallzahlen runtergehen, ist das Problem damit noch lange nicht gelöst.
Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Kekulé, und danke, Herr Horn. Ich hätte noch zwei Fragen, die ich gerne in die Runde geben würde. Die eine betrifft Armin Schuster. Es geht um Grenzen und Flieger, die aus dem Ausland hier ankommen. Wir haben eine Mail bekommen von Christian Schmidt, der schreibt, sein Freund kam vorgestern früh aus Johannesburg in einem vollen Jumbo in Frankfurt-Main an, während alle möglichen Fluggäste in der Transitzone in Johannesburg, egal woher und wohin, alle 300 Meter getestet wurden und sich die Hände waschen mussten, gab es bei der Einreise nach Deutschland nicht eine einzige Kontrolle, keine Quarantäne, keine Befragung, nichts. In der Tat scheint das ja so ein bisschen eine Diskrepanz zu sein. Wir haben ganz früh die Grenzen im Schengen-Raum geschlossen, erst später die Außengrenzen versucht irgendwie zu schließen. Wir öffnen uns nicht mehr nach Frankreich, aber wenn ich das richtig sehe, aus Großbritannien, wo eine völlig andere Strategie gefahren wird, können immer noch Leute zu uns kommen. Und auch diese Beobachtung von Christian Schmidt über den Umgang mit Passagieren am Flughafen gehört da rein. Auch da, Herr Schuster, so richtig durchdacht scheint das alles noch nicht zu sein.
Doch, wir haben nur die Grenzen nicht geschlossen.
Aber es wird ja nicht kontrolliert, wie Herr Schmidt schreibt.
Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt Grenzkontrollen mache oder Grenzen schließe. Ich bin jemand, der sich massiv gegen Grenzschließungen ausgesprochen hat. Man hat das an der polnischen Grenze besichtigen können, zu welchen fatalen Auswirkungen das dann führt. Das heißt, wir haben auch im Schengen-Raum intensive Grenzkontrollen an den Landgrenzen, aber eben keine Schließungen. Und das gilt auch für die Flughäfen. Ich gehe im Moment davon aus, ich höre solche Einzelfälle immer wieder. Ich bin aber auch selber Fluggast und erlebe auch das Gegenteil. Es gibt keine Vollkontrolle für alle erdenklichen Flüge im Moment an allen deutschen Flughäfen, sondern das sind sehr starke Kontrollen. Aber da kann es durchaus sein, dass aber bei irgendeinem Flugzeug die Kontrollen dann nicht stattfinden oder die Bundespolizei eine sehr intensive Absprache hat mit dem Staatsflughafen.
Herr Schuster, ich darf Ihnen noch mal was rüberwerfen. Ich war kürzlich mit einem Journalisten von einem deutschen staatlichen Nachrichtensender zusammen. Der sagte mir, Sie haben gerade gedreht am Münchner Flughafen. Ich glaube, in München oder Frankfurt war es, da würden die Flüge aus Teheran, also aus dem Iran, eines der schlimmsten Krisengebiete überhaupt der Erde, die würden nicht kontrolliert bei der Einreise. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das machen wir jetzt seit, muss man gerade gucken, ich glaube, wir haben am 19. März hat der Bundesinnenminister komplett auf Grenzkontrolle geschaltet. Das muss er ja auch in Brüssel notifizieren, hat er auch getan. Und seitdem müsste das eigentlich passieren.
Okay, seit 4 Tagen.
Und nach meiner Information passiert das auch. Ob es dann zu solchen Fällen kommt, kann ich nicht ausschließen. Ich weiß nicht, wie die Kapazitäten der Bundespolizei in jedem Einzelfall sind. An den Landgrenzen funktioniert das, da sehe ich es. Und an den Flughäfen gehe ich davon aus, dass das genauso umgesetzt wird. Das ist jedenfalls die Weisungslage. Und nach meinen Informationen macht die Bundespolizei das mit allen Kräften.
Unsere Diskussion geht allmählich zu Ende. Ich würde gerne heute zum Abschluss allen Gästen nochmal die Frage stellen, unter die wir diese Diskussion insgesamt gestellt haben, nämlich Coronavirus, bekommen wir die Seuche in den Griff? Aus ökonomischer Sicht, Herr Bofinger, wie schaut's aus?
Es kommt auf die Dauer an. Ich denke, 2 Monate kriegen wir gut hin. Wenn es länger als 2 Monate ist, dann wird es schwierig.
Herr Kekulé?
Wir kriegen es auf jeden Fall hin. Das ist die Frage, ob wir die Bremsung hinkriegen. Aber dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, so oder so, was wir das nächste Jahr machen, weil so lange wird diese Pandemie noch um die Erde kreisen.
Und Herr Schuster, bitte.
Den Optimismus der beiden Mitdiskussanten habe ich auch und viele andere. Deswegen wäre es schön, wenn wir aufhören würden, in einer Krise ständig zu fatalisieren von Chaos und Problemen. Ich habe gelernt, ich bin Krisenberufler, als Polizist, als Ehemaliger. In Krisen werden Probleme gelöst und das andere machen wir danach.
Das war unsere Diskussion zum Thema Coronavirus. Bekommen wir die Seuche in den Griff? Mit unseren Hörerinnen und Hörern und mit unseren Experten zugeschaltet waren Professor Peter Bofinger, Ökonom an der Uni Würzburg, Professor Dr. Alexander Kekulé, Virologe von der Uni Halle und der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster. Ihnen allen wirklich sehr herzlichen Dank für die Teilnahme. Jetzt kommen die Nachrichten und um 11.35 Uhr geht es weiter mit der Sendung Deutschlandfunk der Vormittag. Der Deutschlandfunk passt sein Programm der Corona-Krise an mit längeren Sendungen, also weniger, aber längeren Sendungen. Auf Informationen müssen Sie an dieser Stelle aber und im ganzen Tagesprogramm bei uns nicht verzichten.